verrate euch ein kleines Geheimnis. Oder eigentlich nur einen ganz kleinen, tiefen, inneren Wunsch von mir jetzt. Gar nichts Großes. Aber ich würde gerne schlagfertig sein. Wisst ihr, was das ist? Das ist, wenn man im Supermarkt angequatscht wird von der Seite und dann wüsste man gerne in dem Moment, was man darauf sagen soll. Das ist schlagfertig, das wäre ich gerne. Dass man einfach die richtigen Worte auf den Lippen hat, um anderen Leuten ihre Grenzen aufzuzeigen. Das ist Schlagfertigkeit. Es geht aber, glaube ich, eigentlich noch tiefer. Eigentlich geht es auch darum, dass wenn man im Leben von irgendeiner Situation überrascht wird, wenn irgendwas passiert, auf das man nicht vorbereitet war, und wenn man dann in diesem Moment die Antwort darauf hat, wenn man weiß, wie man sich verhalten soll. Also ich glaube, das gehört auch zu diesem Wunsch irgendwie dazu. Wenn da was passiert, dass man dann sofort weiß, was eigentlich richtig ist und was man tun soll. Und ich habe euch jetzt eine Geschichte aus der Bibel, lese ich euch jetzt vor. Da geht es auch darum, dass die Jünger Jesu sehr überrascht werden von etwas, von einer Vision Gottes. Und dann, ja, Petrus vor allen Dingen, der ist ja immer ganz vorne mit dabei, der hat da eine ganz besondere Idee, was man machen könnte. Und achtet mal drauf, was er für eine Idee hat. Ich glaube auch nicht, dass er schlagfertig ist. Oder er ist auf eine Art schlagfertig, aber auch auf eine Art, die ihm nicht so unbedingt weiterhilft. Im Markus-Evangelium steht: 6 Tage später nahm Jesus den Petrus, den Jakobus und den Johannes mit sich und stieg mit ihnen auf einen hohen Berg, wo sie ganz allein waren. Dort veränderte sich vor ihren Augen sein Aussehen. Seine Kleider begannen leuchtend weiß zu glänzen, so hell, wie es kein Färber auf der ganzen Erde hätte machen können. Dann erschienen Elia und Mose vor ihnen. Die beiden redeten mit Jesus. Da ergriff Petrus das Wort. Rabbi, sagte er zu Jesus, wie gut es ist, dass wir hier sind. Wir wollen 3 Hütten bauen. Eine für dich, eine für Mose und eine für Elia. Petrus wusste nämlich nicht, was er sagen sollte. So erschrocken waren er und die beiden anderen Jünger. Da kam eine Wolke und warf ihren Schatten auf sie. Und aus der Wolke sprach eine Stimme: Dies ist mein geliebter Sohn. Auf ihn sollt ihr hören. Und als sie um sich schauten, sahen sie auf einmal niemand mehr außer Jesus. Er allein war noch bei ihnen. Während sie den Berg hinunterstiegen, schärfte Jesus den 3 Jüngern ein, niemand zu erzählen, was sie erlebt hatten, bis der Menschensohn von den Toten auferstanden sei. Diese Bemerkung Jesu ließ sie nicht mehr los und sie überlegten miteinander, was er wohl gemeint hatte, als er von der Auferstehung von den Toten sprach. Wir kommen gleich dazu, was der Petrus gemacht hat. Ich möchte einmal durch diese Geschichte von Anfang an durchgehen. Sie steigen auf einen Berg. Und wenn ich euch von Bergen erzähle oder wenn ich an Berge denke, dann denke ich an Urlaub, dann denke ich an Wandern, dann denke ich an Naturerlebnisse und Glücksmomente. Aber wenn wir in der Bibel von irgendwelchen Bergen lesen, wo Menschen draufsteigen, dann steigen die da hoch nicht, weil sie wanderlustig sind, sondern weil sie besondere Offenbarungen von Gott erwarten. Berge sind irgendwie immer Orte, wo man Gott besonders nah sein kann, wo man besondere Visionen und Offenbarungen von Gott empfängt. Wenn Jesus im Matthäus-Evangelium auf den Berg steigt, um dann da eine Rede zu halten, dann ist klar, okay, diese Rede, das ist die besondere Offenbarung Gottes jetzt. Oder wenn, so wie vorher in der Geschichte, wo ich euch vorgelesen habe, Mose steigt auf einen Berg und dann nimmt er sogar diese Ältesten mit sich. Das heißt, diese ganzen Ältesten, die dürfen in die Nähe Gottes kommen. Und da oben, da sehen sie dann tatsächlich Gott. Und dann essen sie sogar vor Gott. Das fehlt bei uns in der Geschichte. Ne? Essen ist so der Moment, wo man sich wirklich besonders nah ist, wo man Gemeinschaft miteinander feiert. So nah sind sich die bei uns tatsächlich gar nicht, aber immerhin sprechen sie miteinander. Da erscheint der Elia und der Mose und Jesus und die reden miteinander, als wären es 3 Freunde auf dem Wanderspaziergang. Aber tatsächlich ist es nur eine Vision. Diese beiden, die erscheinen da und danach sind sie auch wieder weg. Und ich rede jetzt so, als wäre das normal, Visionen zu haben. sage ich euch jetzt gleich. Ich werde jetzt nicht darüber spekulieren, ob es so eine Vision tatsächlich gibt, ob sowas geben kann oder nicht, sondern ich nehme einfach so, wie es ist und ich überlege, ob es eine Bedeutung hat. Weil ich glaube, das ist genau das, was eine Vision vielleicht von einer Krankheit unterscheidet. Es gibt ja auch Krankheitsbilder, wo Menschen Stimmen hören und wo Menschen Bilder sehen und Personen erscheinen. Aber was eine Vision von einer Krankheit unterscheidet, ist genau, dass die Vision eine Bedeutung hat, über den Einzelnen hinaus, und dass eine Krankheit verstörend und beengend ist und eben aus sich heraus keinen Sinn macht. So ein bisschen wie ein Traum. Ich habe viele Träume und die meisten von dem, was ich träume, macht überhaupt keinen Sinn. Aber dann gibt es doch mal Momente, wo ich etwas über mich selber lerne und über Gott lerne. Und genauso nehme ich jetzt diese Vision auch. Da ist etwas passiert damals. Die Jünger hatten eine Vision und ich interessiere mich jetzt dafür, was kann das für uns bedeuten? Was bedeutet es, wenn Jesus den Elia und den Mose auf einem Berg trifft? Auf dem Berg heißt es, es ist eine Offenbarung Gottes. Und er trifft die beiden, denke ich, weil er den Traditionen Israels begegnet. Also der Mose und der Elia, das sind die beiden großen Lichtgestalten in der Geschichte des Volkes Gottes mit Gott. Der Mose ist derjenige, der das Gesetz gebracht hat. Der steht so als Person auch für dieses Ganze, für den Auszug Israels aus Ägypten, für diese Gesetzestafeln, die da vom Berg kommen. Der Mose ist die Gestalt für die fünf Bücher Mose. Und die fünf Bücher Mose, das ist ja das Gesetz Gottes, die Tora, die wichtigsten Bücher, Schriften bis heute im Judentum und auch für uns. Also Jesus redet mit Mose, das heißt, er ist im Kontakt, er ist in Kommunikation mit dem Gesetz. Und Mose redet mit dem Elia, das heißt, er ist im Kontakt, er ist in Kommunikation, in Gemeinschaft mit den Propheten. Denn der Elia, der ist diese Gestalt, die für die ganze prophetische Tradition Israels steht, für die 17 Prophetenbücher, aber auch für die Geschichtsbücher. Der steht dafür, dass Gott immer wieder mit seinem Volk spricht, dass er diese Vision von Frieden und Gerechtigkeit hat. Und Jesus redet auch mit diesem Elia. Die drei gehören zusammen. Das zeigt uns diese Vision Gottes. Die drei gehören zusammen und sprechen miteinander und bewegen sich auf Augenhöhe. Das muss für damals, für die Jünger eigentlich unvorstellbar gewesen sein, dass Jesus, dass so ein Wanderprediger, so ein Rabbi, der Petrus, der nennt ihn ja auch Rabbi, dass so ein Rabbi auf Augenhöhe sich bewegt mit dem Mose und dem Elia. Aber es passiert dann noch mehr. Also Jesus verändert sich. Jesus wird verändert, er fängt an zu leuchten. Und dieses Leuchten ist immer so etwas wie ein göttlicher Glanz. Also Jesus verwandelt sich. Und ich glaube, da steht auch die Mitte sozusagen dieser ganzen Vision, dass Jesus sich verwandelt. Es geht nicht darum, was Jesus sagt. Es geht nicht darum, was die Jünger und die alle da oben tun, nämlich dass sie irgendwie einen Bund schließen, dass sie Tiere schlachten, so wie bei Mose damals, sondern es geht darum, dass sie sehen, wie Jesus sich verwandelt. Die Offenbarung Gottes ist, dass mit Jesus etwas passiert. Und was das genau ist, das erfahren wir, glaube ich, am Ende der Geschichte, als dieses Stichwort der Auferstehung fällt. Es ist das erste Mal im Markus-Evangelium, dass von der Auferstehung die Rede ist. Und deutet schon an, hier die Offenbarung Gottes, die passieren wird, auf die ihr jetzt vorbereitet werdet auf diesem Berg, das ist, dass Jesus sich verändert. Dass hier eine Verwandlung passiert, die eure ganze Welt verändert. Dass aus dem Krug, wo ihr dachtet, er sei leer, da kommt dann doch noch ein kleiner Tropfen. Da kommt immer noch ein Tropfen raus und immer, immer noch mehr. Das so, dass ihr ewig versorgt seid. Jetzt schauen wir uns an, was Petrus macht. Was macht der Petrus? Der sieht, was da vor seinen Augen passiert und er kriegt eine Idee. Scheint ihm eine geniale Idee zu sein. Lass uns doch einfach noch ein bisschen länger hier bleiben. Also wir sind doch irgendwie hier, sind gerade hochgewandert, uns geht's gerade gut. Lass uns Hütten bauen und hier zusammen übernachten. Drei Hütten will er bauen, ne? Für den Elia, für den Mose und für den Jesus. Und fällt euch auf, dass im weiteren Verlauf der Geschichte niemand auf diesen Vorschlag eingeht? Das kann nicht so gut gewesen sein, dieser Vorschlag. Der kann nicht so weiterführend gewesen sein. Und es heißt ja auch, er wusste eigentlich gar nicht, was er sagen sollte. Er war eigentlich total erschrocken von dem, was da bei ihm passiert. Aber er dachte, er muss jetzt Schlagfertigkeit beweisen und muss jetzt mal auf den Punkt genau sagen, was jetzt hier zu tun und zu machen ist. Es war so ein bisschen, Er wollte unbedingt irgendwie eine Aktion bringen. Ne? Er wollte unbedingt irgendwas Handfestes tun, um auf dieses Geschehen jetzt zu reagieren. Und am allerbesten Hütten bauen. Aber er zeigt damit ja auch, er hat überhaupt nicht verstanden, was da eigentlich passiert. Das zeigt sich schon, als er Jesus noch als Rabbi anspricht, obwohl ja doch Jesus sich vor seinen Augen verwandelt und da irgendwas mit dem Jesus passiert, sodass der Jesus ganz bestimmt kein Rabbi mehr ist. Und er zeigt auch, also da treten zwei Gestalten auf, die kommen irgendwie aus dem Nichts. Wieso sollen die sich jetzt in Hütten niederlassen? Was soll das? Was soll das für eine Idee sein? Quatsch irgendwie, ne? Aber Hauptsache irgendwie in Bewegung kommen, Hauptsache irgendwas machen, Hauptsache irgendwie einen Vorschlag bringen, auch wenn es überhaupt keinen Sinn macht. Und ich glaube, diese Geschichte wird uns alle darauf hinweisen, auf was anderes, was in solchen Situationen, wenn du vom Leben überrascht wirst oder von Gott überrascht wirst, was dann viel wichtiger ist, als irgendeinen Vorschlag zu machen oder irgendwie in Aktion zu bringen. Und ich glaube, diese Wolke, die sagt uns da, was da zu tun ist. Da kommt diese Wolke und wir wissen auch aus dem Alten Testament, da hat sich Gott, hat das Volk Israel auch in einer Wolke so begleitet und denen ein Zeichen gegeben und dann kommt aus der Wolke dieser Satz: Dieser ist mein geliebter Sohn, auf ihn sollt ihr hören. Und ich glaube, da sind zwei Sachen drin. Einmal sagt diese Wolke, Jesus und Elia und Mose, die drei, die gehören zusammen. Das zeigt ja diese Szene. Aber es gibt einen, der ist der geliebte Sohn. Also ich glaube, in dieser Szene ist schon auch drin, Jesus, wenn es drauf ankommt, dann überragt Jesus in gewisser Weise diese beiden anderen, weil er ist eben der Sohn Gottes. Das ist das eine, was die Wolke sagt. Und das andere ist, hör auf ihn. Fang nicht gleich an zu quatschen, sondern sag einfach mal nichts. Einfach mal nichts sagen. Oder wie der Berliner sagt, Fresse halten angesagt. Und versteht erstmal, was vor euren Augen sich da überhaupt abspielt. Was da überhaupt passiert. Dieses Hören ist irgendwie das Stichwort, was ich aus dieser Geschichte mitgenommen habe. Und ich habe auch hab dann einen Film geguckt vorgestern. Und da wurde mir das auch bewusst, dieses Hören, das geht darum, dass wir von Gott irgendwie, dass wir Gott besser zuhören, dass wir besser aufmerksamer dafür sind, was Gott uns eigentlich sagen will. Aber es geht natürlich auch darum, dass wir uns besser zuhören. Also in diesem Film, den ich gesehen habe, da ist eine Frau, die ist kurz davor, ein Verbrechen zu begehen, aber sie ist sich noch unsicher. Und dann redet sie mit ihrem Vorgesetzten, sie redet mit einer Freundin, ne, und versucht so, sie sagt so, ich möchte gerne mit dir reden. Und die anderen, die wissen schon genau irgendwie. Die meinen zu wissen, was sie sagen will. Und bügeln das ab. Ja, oh ja, dein Freund ist nicht mehr da. Ja, das ist natürlich schwierig. Und vergiss einfach den Typen. Das Leben geht weiter. Also die hören ihr nicht zu. Die fragen auch nicht nach. Sondern die wissen schon vorher, die stülpen ihr schon vorher die Antwort über. Und die einzige Person, die zu oder die sogar nachfragt, das ist ein Kind. Das ist ein Kind, spielt da auch mit und die merkt, dass es dieser Frau nicht gut geht, dieser jungen Frau, und fragt so, was ist mit dir? Du bist so traurig, was ist los mit dir? Und dem Kind kann die Frau das natürlich nicht sagen, weil es um ein Verbrechen geht. Und dann erfindet sie irgendwas und antwortet nicht auf das Kind. Also so eine ganz Szene, wo wir ganz nahe gehen, weil es ist so ganz viel Unverständnis. Die Leute reden aneinander vorbei und sind einfach nicht beieinander. Die hören einander einfach nicht zu. Und dann ist irgendwie dieses Verbrechen, was dann passiert, auch unausweichlich. Weil diese Person keinen Rückhalt gefunden hat, keinen Ort, an dem sie sich aussprechen kann. Und das hat für mich zu dieser Geschichte auch heute gepasst. Dass es einerseits geht um das Hören, wirklich mal zuhören, was Gott eigentlich meint, worum es eigentlich geht und nicht sich in irgendwelchen wilden Aktionen verlieren, die völliger Quatsch sind manchmal. Und andererseits auch wieder lernen, anderen Menschen richtig zuzuhören, richtig nachzufragen und ja, sich die Zeit zu nehmen. Man hat ja selber halt auch so viel auf dem Zettel, auf dem Schreibtisch. Das ist ja verständlich, dass man nicht allen Leuten zuhören kann, dass man nicht die Energie hat für alle Menschen. Aber sich doch in bestimmten Situationen die eigenen Dinge zur Seite schieben, sich die Zeit nehmen und dann nachzufragen und wirklich wissen zu wollen, um was es eigentlich geht. Das habe ich mitgenommen und das wollte ich euch heute Morgen sagen. Einfach mal nichts sagen, sondern schweigen und hören
Schweigen und verstehen, schweigen und genießen, schweigen und verarbeiten, schweigen und für später aufheben. Diese Schlagfertigkeit, die wünschen wir uns, und manchmal ist es ja wirklich schön. Vor allem finde ich es auch immer schön, wenn man sich so witzige Sprüche so gegenseitig zuwerfen kann. Ja? Also wenn man so Sprüche-Ping-Pong spielen kann mit Leuten. Wenn der eine was Witziges sagt, darauf antwortet der andere was Witziges, dann wieder was Witziges. Das kann ich auch meistens nicht. Manchmal kriege ich es hin, dann ist es was Schönes. Aber diese Schlagfertigkeit ist nicht das Entscheidende, sondern das Entscheidende ist, zu verstehen, was da gesagt ist, und sich vielleicht auch im Nachhinein zu überlegen, was da drauf zu tun ist, und dann in der Liebe Gottes etwas Gutes zu tun, was dieser Vision entspricht, was dem entspricht, was ich da gehört habe. Amen. Amen. Wir haben jetzt einen Moment der Stille.